Einen wunderschönen guten Morgen. Heute habe ich hier bei Horse Friends die Selina Dörling zu Gast und den kleinen Nemo, der ist auch dabei. Viele von euch kennen ihn aus dem Unterricht, da ist der Nemo nämlich auch immer dabei. Mein kleiner Schoßhund und ich, wir unterhalten uns heute mit der Selina über das Thema viszerale Osteopathie, über Osteopathie im Ganzen. Und, nein, Entschuldigung, ich habe viszeral gesagt, visionäre Osteopathie heißt deine Marke. Also wir unterhalten uns über visionäre Osteopathie, wir unterhalten uns über Trauma und wir unterhalten uns über das Thema Schock und darüber, warum du dich darauf spezialisiert hast. Du hast einen ganz besonderen Weg eingeschlagen in der Osteopathie. Besonders in der Pferdeosteopathie ist da noch ganz viel Neuland bei. Ja. Und da bin ich ganz, ganz, ganz neugierig, was du uns da erzählen kannst. Guten Morgen, Selina.
Guten Morgen, Selina.
Ein bisschen witzig auch, ne?
So. Ja, total. Ja. Ja. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Selina sage.
Das hat meine Großmutter auch immer gesagt. Ich habe meinen Namen gehasst früher als Kind, weil keiner den aussprechen konnte.
Wegen des scharfen C.
Genau, richtig. Denn ich habe eine sehr bunt gemischte Familie kulturell. Und mein Großvater ist Italiener und sein Bruder wiederum ist nach Frankreich gegangen.
Ach, guck.
Ja, genau. Und dann wurde ich fehldiagnostiziert als Baby. Ich hätte ein Junge sein sollen und meine Eltern hatten Jungnamen aufgereiht. Und dann kam ich raus und war einfach ein Mädchen.
Ach nee.
Ja, und das war total verkehrt. Und dann war mein Onkel aus Frankreich gerade da. Und der hat gesagt, also in Frankreich wäre im Moment der Name Céline total modern.
Ach, guck.
Ja, und dann haben sie Céline genommen. Und dann durften sie Céline in Deutschland nicht nehmen. Dann ist Selina geworden. Und ich habe gehasst, weil keiner den Namen kannte. Und ich wollte immer so diese Namenstassen haben, weißt du, wie alle anderen und so. Gab's nicht. Gab's
aber
die bei dir schon?
Weißt du, was unser Name bedeutet?
Ja. Die Mondgöttin? Eigentlich ganz cool, oder?
Ja. Und dein Name ist noch näher daran als meiner. Also meiner ist schon ein bisschen verändert. Aber du bist die Original-Mondgöttin.
Wow, das ist doch gut.
Na also.
Das erklärt, warum wir so strahlen von innen.
Ja, ja, genau.
Genau, und wenn ich den Kaffee getrunken habe, dann strahle ich noch mehr.
Und diese Mondgöttin Selina, die kam auf weißen Pferden.
Da sind wir zurück bei den Pferden. Wow.
Ja, also in der griechischen Mythologie ist Selina auf weißen Pferden über den Himmel gekommen.
Das ist ein schönes Bild, das mag ich gerne.
Oder? Das ist doch ein Einstieg.
Total. Selina, erzähl mir mal, wie bist denn du zur Osteopathie oder wie bist denn du zu den Pferden gekommen?
Ja, zur Osteopathie oder zu den Pferden?
Lass uns mit den Pferden anfangen. Das eine hat wahrscheinlich das andere nach sich gezogen.
Ja, das ist eine Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Also das Gefühl, wenn ich zurückfühle zum Kindsein, war immer schon eine Nähe zu den Pferden da und ein Bedürfnis, mit den Pferden zu sein. Ich glaube auch aus meiner Geschichte ein Bedürfnis nach Kontakt und nach Nähe. Ich habe mich immer sehr, sehr geerdet und körperlich gefühlt, schon als Kind mit dem Pferd. Mit ungefähr 8, 9 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, haben wir in Spanien gelebt. Mhm. Und da gab es bei uns hinten an der Straße so einen Pferdestall, sehr dunkel, und da stand immer ein Pferd drin. Und das haben sie nicht rausgelassen. Ich weiß, dass ich immer zu diesem Pferd gegangen bin und immer das Gefühl hatte, ich kann etwas tun, ich möchte etwas für dich tun, und bin mit dem in so eine Art Kontakt gegangen. Und in dieser Zeit, also in diesem Moment, kann ich heute sagen, ist etwas in mir gezündet worden. Dann war ich in einem Pferdestall und dort gab es auch ein Pferd und das stand auch in einer Box und es wollte keiner. Das wurde immer nur Essen reingeworfen, weil sie Angst hatten vor diesem Pferd. Und da ist es wieder gezündet worden. Ich bin dieses Pferd tatsächlich irgendwann auch geritten. Die haben mich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Es war gruselig, dieses Pferd zu reiten. Der ist mit mir über Zäune gesprungen. Aber es hat in mir etwas gezündet, was ich heute sagen kann, was ich bis heute verfolge. Das ist etwas wie eine Schock. Verbindung gewesen, eine Resonanzverbindung. Heute kann ich sagen, dass dieses Pferd und ich eine ähnliche Geschichte hatten. Nur wusste ich damals natürlich nicht, wie ich das löse. Als ich dann 16 war, wollte ich ein Pferd kaufen, ein eigenes Pferd. Dieses Pferd hatte wieder eine ähnliche Geschichte. Es war nicht der Schönste, er stand in der letzten Ecke. Aber ich wollte dieses Pferd. Und dieses Pferd war verkauft. Nein, das Pferd ist verkauft, das gibt es nicht mehr. Mit 16 fährst du nach Hause und sagst, ich will nie wieder ein anderes Pferd, ich will nur dieses Pferd. Ein paar Wochen später kam der Anruf, dieses Pferd ist nicht verkauft.
Lucky you.
Also, dieses Pferd gekauft. So, und dieses Pferd, der Justin, der ja auch heute noch da ist mit seinen über 30 Jahren, hat auch wieder dieses Gefühl in mir, wie bei den anderen Pferden, gezündet und war krank. Und diese ganze Krankengeschichte, dieses ganze Zusammensein hat immer wieder dazu geführt, auch da konnte ich es noch nicht benennen, dass wir eine Verbindung hatten, die über das Maße hinausgeht. Immer wieder gewisse Themen im Raum standen. Das Thema Krankheit, das Thema Tod, das Thema immer wieder diese Themen und ich aber nie aufgegeben habe. Ja, es war so oft im Raum ein Stefan, es war so oft im Raum, was willst du mit diesem Pferd? Und über die ganzen Jahre, bis ich dann in die Ausbildung gegangen bin zur Tierarzthelferin, weil medizinische Berufe sind wichtig, um eine, auch eine Ahnung zu haben von dem, was man da medizinisch weiß, bin ich immer ein Stückchen weiter mit diesem Pferd in Richtung Trauma und Schock gekommen. Mhm. Und ich kann sagen, dass eigentlich dadurch, dass es in der Pferdeszene dieses Thema nicht gab, ja, also es gab nur diese normalen Geschichten, es hat aber nichts gegriffen, gar nichts. Egal, was ich gemacht habe, es hat nicht oder wenig gegriffen. Wir sind immer wieder an den gleichen Punkt rausgekommen oder an ähnlichen Symptomen, von der Lahmheit zur Kolik und was man eben so hat. Ja, und desto mehr ich irgendwann meine Geschichte auch angeguckt habe, bearbeitet habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass wir mit den Pferden in einer Art Resonanz leben. Und das meine ich nicht psychologisch oder esoterisch, sondern das meine ich ganz haptisch körperlich, dass unsere Nervensysteme die gleichen sind als Säugetiere.
Und das hat quasi so deine ersten Schritte begleitet.
Ja.
Ganz viel deine eigene Geschichte, ganz viel in Resonanz gehen mit dem Pferd. Du sprichst immer davon, dass da was in dir gezündet wurde.
Ja.
Was wurde denn da gezündet?
Es war oder es ist ein tiefes Gefühl von, da ist mehr, da ist etwas, was gesehen werden will, was gesagt werden will und wo eine tiefe Wahrheit drin ist, drin steckt. Und dass es eben nicht um die Oberfläche geht, sondern um etwas Tieferes.
Was ist dieses etwas Tiefere?
Das etwas Tiefere ist, dass das Nervensystem, unsere tiefen Schichten, auf das reagieren, was von außen kommt.
Da musst du ein bisschen mehr zu erzählen. So.
Also das, was wir Emotionen nennen, was wir Psychologie nennen, ist etwas meines Erachtens, was von den tiefen Strukturen an die Oberfläche gespült wird. Wenn wir von außen etwas gesagt bekommen, wenn wir von außen eine Stimme hören, das beginnt schon im Mutterleib. Wir hören etwas, wir nehmen etwas schwingungstechnisch wahr und verarbeiten tun es die tiefen Schichten. Man könnte es benennen, man könnte sagen Mediastinum, man könnte sagen Peritoneum, man könnte sagen Zwerchfell, Psoas, Nervus Vagus, ja? Kann man alles strukturell so benennen, das gehört zusammen. Diese tiefen Schichten schwingen mit dem, was gesagt und gesehen und gefühlt wird. Diese Schwingung konnte ich damals, als ich jung war, konnte nicht verstehen, wenn etwas gesagt wurde und es zog sich meine Mittellinie zusammen. Mhm. Wenn ich etwas gesehen habe und mein Nacken verspannte sich, und genau das habe ich bei den Pferden gesehen, und das war diese Zündung. Das Pferd, was dann stand und nicht gewollt war, nicht gesehen wurde in seinem, die Leute hatten Angst vor diesem Pferd. Und diese beiden Pferde hatten die gleiche Körperstruktur. Die haben sich hochgezogen, die waren dünn und hochgezogen in der Unterlinie. Und dadurch, dass diese Pferde so zusammengezogen waren und so angespannt waren, hat es etwas mit mir gemacht. Es hat sich bei mir die Mittellinie zugezogen. Wenn ich bei dem Pferd war, manchmal kam, war ich traurig oder wütend, konnte ich mir nicht erklären. Heute kann ich es mehr. Heute weiß ich, dass das, was wir sehen, bei dem anderen, ob es ein Pferd ist oder ein Mensch, etwas mit meinen tiefen Schichten.
Du hast also besonders als junger Mensch, wo uns auch noch manchmal oft, ja, oder oft so ein bisschen der Filter fehlt, ne? Und wir noch nicht so gut da drin sind, uns selber abzugrenzen, die Emotionen deines Gegenübers in dem Zusammenhang vor allem der Pferde direkt mit aufgenommen und auch körperlich mit umgesetzt.
Das ist der Wichtigste. Ich habe es körperlich umgesetzt.
Ja. Du hast also mit zu den Empathen. Würdest du selber sagen, du bist Empath?
Nee. Empathie ist etwas, was wir nicht mitbekommen. Empathie ist etwas, was wir entwickeln können, wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir fühlen. Und das können wir nur, wenn unsere Nervensysteme reguliert sind. Es gibt eine Empathie, die über den Kopf kommt. Und es gibt eine Empathie, die es schafft, auch eine Grenze aufzuzeigen. Wenn wir Empathie sagen, haben wir oft dieses Bild von, ich habe alle gern und ich kann alles fühlen.
Nee, ich meinte es jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang, denn in der kraniosakralen Arbeit reden wir ja davon, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auch Informationen zu empfangen erstmal und einfach wahrzunehmen. Ne? Und da reden wir ja davon, ob man, der eine hört irgendwie was und der andere sieht irgendwie was, bleibt erstmal mit dem Auge irgendwo hängen und sagt, da muss ich mal hingucken. Genau. Der andere spürt was Körperliches, diesen Impuls.
Das war da, aber eben nicht gefiltert, sondern ungefiltert. Und das sind wir wieder beim Trauma. Also das, was ich hatte, war als Kind eine Traumakompetenz. Das heißt, wenn ich durch die Geburt, vielleicht schon vorgeburtlich, traumatisiert bin und mein Nervensystem noch nicht so ausgereift ist, wie es als Erwachsener ist, dann nehme ich Dinge vermehrt wahr, zu viel, zu ungefiltert. Das ist auch ein Thema des Traumas, zu viel, zu schnell. Und dann könnte man das verwechseln mit Hochsensibilität oder Empathie. Aber in der Zeit sind wir noch nicht empathisch und hochsensibel. Das, was wir in der Zeit tun als Kind, ist, dass wir unsere Bedürfnisse befriedigt haben wollen. Das ist völlig unempathisch. Auf der einen Seite. Ja, also es geht darum, Bedürfnisse befriedigt zu bekommen, um zu überleben. Und wenn da in der Zeit, bei der Geburt oder danach, etwas zu viel und zu schnell war, dann schwingt die tiefen Schichten und das Nervensystem auf einer Ebene, sich außen zu regulieren. Ich nehme alles wahr, völlig ungefiltert, nehme viel zu viel auf und verstricke mich mit dem Außen.
Jetzt müssen wir das mal für unsere Hörer, die nicht so tief im Thema sind, einmal aufbrechen, so ein bisschen. Was ist, denn da kommen jetzt ganz viele, ne, da kommen jetzt gerade ganz viele Sachen zusammen, die eigentlich wichtig sind zu erklären. Definier doch mal bitte Trauma für dich oder für unsere Hörer. Was ist Trauma für dich?
Also Trauma ist eine Geschichte, die passiert ist, die ich nicht verändern kann. Wortspiel. Trauma ist eine Verletzung. Und da ist etwas zu schnell und zu viel auf das System eingedrungen. Das kann körperlich sein, ein Schlag. Das kann ein Wort sein. Das können Töne sein. Und es ist etwas, was mich zutiefst verwirrt. Und das passiert meistens in einem Beziehungskontext. Also wenn ich mich alleine traumatisiere, ich renne mit dem Kopf gegen die Tür, dann bin ich nicht traumatisiert auf allen Ebenen. Dann habe ich eine Platzwunde oder einen Bruch. Das ist auch ein Trauma. Aber das Trauma, von dem wir sprechen, ist ein Trauma, welches durch alle Ebenen, also bis ins Mark, könnte man sagen, mich erschüttert in meinem Sein. Das passiert in einem Beziehungskontext, also mit einem Gegenüber, welchem ich vertraue, wo ich eigentlich eine sichere Bindung hatte.
Ich habe kürzlich einen tollen Kurs, ein tolles Seminar mitgemacht im Bereich der Körperarbeit. Und der Referent hat das wunderbar formuliert, hat gesagt, eigentlich, also Trauma muss gar nicht immer dieses große, ich falle mit dem Flugzeug vom Himmel oder ich habe irgendwie, ne, so da passiert was ganz Großes sein, sondern jeder, der seine Pubertät überlebt hat, kann eigentlich sagen, ich habe ein bisschen Trauma für mich mitgenommen. So.
Also ich würde da weiter sagen, jeder, der die Geburt überlebt hat, ist.
Hat schon mal was mitgenommen.
Hat schon mal was mit, der überhaupt da ist.
Ja.
Also der überhaupt schon da ist, hat etwas mitgenommen. Ja, so ist es. Was dann bleibt, ist einfach diese Schockenergie.
Da bist du direkt beim nächsten großen Wort. Was bedeutet Schock für dich in dem Kontext?
Genau. Schock ist eine Energieform, die aus dem Trauma resultieren als Prägung in den Zellen bleibt. Es bleibt als eine Anspannung, als eine Wahrheit auch im Körper. Ich mache ein Beispiel. Das Pferd steht da, es kommt der Tierarzt, es wird sediert und wird kastriert. Dann haben wir drei Ebenen. Die erste Ebene ist, da steht der Besitzer, es kommt ein Tierarzt, es wird eine Substanz in den Körper gegeben, ein Narkosemittel, eine Sedierung und der Kampffluchtmechanismus ist unterdrückt. Der ist weg, es kann nicht fliehen, es muss da stehen bleiben. Dann kommt das mechanische Trauma, nämlich das Abtrennen der Hoden. Das heißt, in dem Moment wird sich das System zusammenziehen, es kann nicht fliehen. Wir haben eine Verletzung auf der körperlichen Ebene und nach der Sedierung, also nachdem das Pferd wieder da ist, fängt es an, sich zu bewegen und die tiefen Schichten haben durch das mechanische Trauma, durch den Zug, durch das Schneiden, ihre Statik verändert.
Statik hat einen operativen Eingriff, ne? Da wird was,
richtig,
da passiert was.
Genau. Das Narkosemittel schleicht sich langsam über die Organe aus und da verändert sich etwas. Diese tiefen Schichten haben jetzt eine Energieform. Denn Energie ist ja das, was passiert, wenn die Muskeln sich anspannen und entspannen. Das ist Energie. Energie ist ja nicht etwas, was von außen immer impliziert wird. Es ist ja etwas, was der Körper über die Zellebene macht.
Was von innen herauskommt.
Was von innen herauskommt. Und durch diese Verletzung der tiefen Strukturen bleibt diese Spannung in den tiefen Schichten und wird an das Nervensystem immer wieder diese Fehlspannungen hin und her schicken. Hin und her. Bis zu den Gehirnstrukturen. Und dadurch, dass die Hinterhand durch die Kastration in Mitleidenschaft gezogen worden ist, wird das Pferd diese Hinterhand nicht mehr so einsetzen, wie er es davor getan hat. So, das heißt, es passiert auf der psychischen Ebene auch dann, dass diese Hinterhand abgespalten wird vom restlichen des Körpers. Und in dem Moment werden diese Strukturen, die zusammengezogen sind, die nicht mehr richtig in die Expansion gehen, in die Kontraktion gehen, wird die Energie vermindert. Und gleichzeitig wird viel Energie auf die Vorhand und nach vorne gegeben. Wenn ich hinten keine Energie habe, dann wird die Strukturen, also Zwerchfell, Muskulatur, nach vorne viel Energie geben durch die Bewegung, um das hinten auszugleichen. Und diese Schockenergie, also die gehaltene Energie in den Zellen, wird so lange da bleiben, bis jemand kommt, sie anspricht, ihnen einen Impuls gibt, ob das dann wieder Energie in den Zellen, in der Muskulatur generiert wird.
Okay, das bedeutet also, wenn wir das versuchen, ich gucke mal, ob ich hier was habe, um das bildlich darzustellen. Das heißt, wir haben... Jetzt waren wir beim Thema Kastration, das ist ja schon ein relativ großer Eingriff, aber wenn man sagt, jeder, der die Geburt überlebt hat oder jeder, der die Pubertät überlebt hat, der hat schon auch irgendwie, der hat schon mal was mitgenommen. Genau. Jeder, der lebt, ne? Eigentlich. Ja. So, und dann können wir uns vorstellen, wir haben hier eine Struktur, die aus welchen Gründen auch immer traumatisiert ist. Und dann sind es im Endeffekt die Strukturen drumherum, die sich wie so ein Beschützer auch da drum legen und sagen, hier kommt keiner ran. Ne?
Nein,
so, ich isoliere das jetzt,
es ist
kommt erstmal keiner ran.
Es ist die Struktur selbst. Ja. Also ein Muskel, der ein Trauma erlebt hat, geht in die Kontraktion. Nehmen wir den Psoasmuskel. Er zieht sich zusammen bei der Geburt. Nehmen wir die Geburt. Mhm. Ja, Kaiserschnitt. Bin ich Profi drin.
Kaiserschnitt.
Okay. Beim Kaiserschnitt, bei der Geburt, das Kind wird rausgehoben und nicht die oberflächliche Muskulatur. Die tiefe Struktur der Psoas zieht sich zusammen und hält und hält und hält. Ja? Er hält das fest, er hält das fest. Da kommt jemand, zieht dich raus und in dem Moment geht der Reflex in die Kontraktion. Und in diesem Moment wird diese Schockenergie, die ja in dem Muskel ist, gehalten. Und dann geht es über den Vagusnerv, über das Nervensystem ins Halten, Halten, Halten. Die Profis nennen es Freeze oder eingefroren.
Ja, aber die Freunde außenrum, die müssen ja mitmachen, sonst können wir ja nicht. Hilft ja zum Schützen und zum Abschalten.
Die Freunde drumherum. Welche Freunde?
Die Strukturen, die drumherum liegen. Also es ist ja nicht dann lokal
ein kleines Teil am Anfang. Und dann sagt der Körper irgendwann, also so geht das auch nicht, so kommen wir ja nicht vorwärts. Ja, also wenn ich die immer festhalte, komme ich nicht vorwärts. So, das heißt, der Psoas verbindet die Hüfte mit dem Brustkorb. Und dann ist es nicht der ganze Psoas, der festhält, sondern nur ein Teil vom Psoas, meistens der untere. Der obere Teil schafft es gerade noch, den Oberkörper zu bewegen. Und da ist dann viel Energie. Und jetzt denken wir an das Thema Erdung, was viele Menschen haben, das Thema nicht auf eigenen Füßen zu stehen und sehr viel Energie oben in den Nacken zu generieren. Nackenschmerzen, Brustkorb nach innen gezogen, hier oben sehr viel Energie, aber keine Energie im Becken. Und genauso ist es bei den Pferden. Viel Energie immer nach vorne, wenig Energie im Becken.
Haben wir überhaupt eine...
Nein, sag mal.
Nee, sprich mal den Gedanken zuerst zu Ende. Ich habe einen
Gedankensprung gemacht. Das heißt, es ist nicht die umliegenden Strukturen, die sind sekundär betroffen. Aber am Beispiel Psoas ist es in einem Teil des Psoas. Meistens in dem Teil, der das Vorwärtsgehen generiert. Auch bei den Pferden. Und bei einer Kastration sind diese Strukturen natürlich dann auch die umliegenden nach einer gewissen Zeit, müssen diese die Arbeit tun, die der Teil nicht mehr tut. Weil dort das Festhalten ist. Wenn ich so mache, ist das sehr doll. Wir reden hier auch von Millimetern. Ja, also das ist ja nicht so, sondern es ist Millimeterarbeit. Und diese Energie, die dort festgehalten ist, schafft es dann über eine Zeit, also über Jahre, kompensatorisch etwas aufzubauen. Bei Menschen würde man dann, ist es häufig so, dass darüber eine Geschichte gelegt wird. Ich habe immer Nackenschmerzen, weil das Wetter umschlägt. Wenn ich Tomaten esse, kriege ich Bauchschmerzen. Ich habe eine Lebensmittelunverträglichkeit. Also um diese Schockenergie wird viel Geschichte gelegt, weil es so wenig Zugang dazu gibt.
Jetzt passt meine Frage nämlich noch viel besser, die ich gerade hatte. Haben wir überhaupt die Möglichkeit, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, bei der Kastration, eine Möglichkeit, ein Pferd zu kastrieren, ohne Trauma zu kreieren?
Nein, das müssen wir auch gar nicht.
Sondern?
Wir müssen es lösen, beziehungsweise integrieren. Ich rede nicht so gerne von lösen, weil ob es sich löst, das entscheidet dann der Körper. Was aber wichtig ist, ist, dass wir wieder etwas integrieren.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? Also das, was du gerade gesagt hast, finde ich, ist total, total wichtig. Ich weiß nicht, wie das in deiner Realität ist, aber in meiner Realität ist das ganz oft so, dass Menschen oder auch Tiere oder Menschen mit ihren Tieren dann zu mir kommen und sagen, möchten gerne, dass das weggeht, aber das geht nicht. Das kannst du ja nicht so machen und die Geschichte umschreiben, sondern man kann das integrieren.
Doch, das geht sehr schnell. Die Geschichte ist nicht interessant. Die ist insofern interessant, natürlich zu wissen, wenn der Mensch eine Geschichte erzählt über das Pferd, dann kann man zwischen den Zeilen etwas hören, was wichtig ist. Da wird etwas sein, was wichtig ist. Wenn man dann in dem Moment am Körper arbeitet, dann geht es sehr schnell. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, die Kommunikation. Es ist wichtig, das anzusprechen, was da ist und was das Feld um die beiden herum oder um das Pferd belastet. Und dann passiert etwas sehr, sehr schnell. Ich sage immer, so schnell wie ein Trauma passiert im Nervensystem, so schnell ist es ja auch wieder zu verändern.
Würdest du denn dann vom Lösen sprechen? Also ich würde da immer von Integration sprechen und sagen, ja. So dann, ne, es, also es hat dann so dieses, ja, es ist gut, genau. Es ist nicht mehr akut, genau. Sondern es ist gut, genau. Wir können da mit dem Frieden sein.
Ja,
der Körper. Aber die Geschichte, genau, so auch der Geist ganz oft. Ne? Ja. Der Geist kann da mit, ja, dem Frieden sein. Es, ja, ist nichts mehr, was uns im täglichen Leben beeinträchtigt. Ja. Aber wir können ja nicht die Zeit zurückdrehen und machen, dass das nie passiert ist, sondern wir können sagen, wir können das integrieren. Wir können, genau, ne, in unserem Leben, ja, damit, ja, Frieden machen. So, und sagen, das ist vorbei. Ich glaube, eine ganz wichtige Definition von Trauma ist ja auch immer, dass dann oft dem Geist die Fähigkeit fehlt, das in die Vergangenheit zu tun, sondern das immer akut im Jetzt quasi ist.
Solange das Nervensystem nicht reguliert ist, wird der Geist es immer wieder als Bilder hervorholen.
Genau, und da sind wir ja genau in diesem Thema von, wenn wir Trauma erlebt haben, unterreicht die Geburt und wir haben es nicht integrieren können, dann ist das was uns immer wieder begegnet, auch häufig ja in der eigenen Geschichte immer wieder begegnet, ja, was man vielleicht, ja, sogar auch bewusst sucht, weil einem das vertraut vorkommt.
Da muss ich kurz was sagen, das ist Schockenergie. Schockenergie in unserem Feld wird sich immer wiederholen. Warum? Ich gehe davon aus, dass die körperlichen Strukturen, die Muskeln, ja eine gewisse Ausstrahlung haben. Also so wie wir muskulär da sind, strahlen wir etwas aus. So werden wir gesehen. Mhm. Wenn ich in einer bestimmten Körperhaltung bin, dann werde ich im Resonanzfeld genau das auch immer wieder sehen. Und immer wieder wird es mir begegnen. Und bei Pferden und Menschen ist es ähnlich. Die begegnen sich nicht über Spiegelneuronen nur, mhm, sondern sie begegnen sich über ihren Körper, über das, was sie beide vielleicht erlebt haben. So wie sie körperlich, also die Körperspannung oder Entspannung ist, das, was sie erlebt haben, begegnen sie sich. Und das ist Schockenergie.
Da gibt es gerade ganz spannende Studien zu. Ich habe gerade mit ein paar Leuten gesprochen, die dem Thema viel forschen. Und das war ganz spannend, denn jetzt gibt es im Endeffekt eine Studienlage, die nachweisen kann, dass sich verschiedene Herdenmitglieder, da gehört dann auch der Mensch zu, ne, in der Gruppe, sich quasi emotional gegenseitig regulieren, obwohl sie auf Abstand sind. Es wird darauf zurückgeführt, dass es für die Gruppe ja auch überlebenswichtig ist, ne, wenn Pferde in der freien Wildbahn sind. Und einer sieht den Wolf, ist natürlich ganz sinnvoll, weil alle anderen,
genau,
mitlaufen. Aber das funktioniert auch in unserer domestizierten Umgebung. Ich würde behaupten, das wundert dich oder das wundert uns jetzt überhaupt gar nicht, dass man das jetzt auch nachweisen kann oder dass wir jetzt herausfinden können, okay, da gibt es eben diese Regulation in der Gruppe und man erkennt sich daran auch gegenseitig.
Genau, und im Schock, wenn Menschen und Pferde in einem Schock sind, dann erkennen sie sich eben nicht. Das ist so erstaunlich, wenn ich behandle, dass hinterher der Mensch sagt, das Pferd weiß ich nicht, ob es das sagt. Vielleicht. Hups, wer bist denn du? Dich habe ich noch gar nicht gesehen. Und das sieht man sofort, spannend, dass die anfangen, die Umgebung abzuschnuppern, die Augen klimpern und der Mensch sagt, der sieht jetzt ja ganz anders aus. Das heißt, unsere Wahrnehmung ist immer nur so real und so gut, wie desto weniger Schock wir im System haben.
Ja.
Und dann wird die Wahrnehmung anders. Denn dann können die Nackenmuskeln, das limbische System, die Augen öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes, für das, was wirklich da ist. Sonst Partner sucht sich einen Partner aus, macht vielleicht eine Körperarbeit und denkt sich hinterher, hups, wer bist denn du?
Hups, warst du vorher auch schon da?
Ja. Also, plötzlich sieht man mit anderen Augen. Und das ist wirklich wahr. Wie gucke ich gerade? Wie hat mein Nervensystem denn überhaupt Möglichkeit zu schauen? Und dann können Pferd und Mensch nochmal ganz auf einer anderen Ebene sich begegnen. Und das mit der Regulierung, wie ich sagte, wir haben alle das gleiche Nervensystem. Mich wundert, dass das jetzt erst zur Sprache kommt. Also für mich ist das eine... Also,
das hat ja was mit den Möglichkeiten zu tun. Es gab ja lange Zeit keine Möglichkeiten, EEG beim Pferd zu machen. Das kommt ja jetzt gerade. Und ich finde es total spannend. Eine Bekannte von mir hier in Tromsø ist Professorin für Neurobiologie. Und die erzählt immer, dass in ihren Anfängen, als sie so gerade Doktorandin war, dass da eben noch ein ganz großes Thema war, haben Tiere überhaupt Emotionen? Ne? So, also, weil die Sichtweise auf Tiere sich ja einfach so stark verändert hat, während ich immer heute sage, Mensch, da müssen wir doch nicht drüber sprechen. Also da müssen wir doch nicht drüber sprechen. Das wissen wir doch alle, dass Tiere Emotionen haben und wir erleben das und wir sehen das. Und das ist ein ganz großes Thema in zumindest in meiner Bubble so. Es kommt ja immer auf die Leute an, mit denen du zusammen bist. Aber in meinem Umfeld ist das natürlich ein ganz großes Thema, Emotionsregulierung und ja, das Wahrnehmen der Emotionen der Pferde auch auf verschiedenen Ebenen, während sie immer noch sagt, Mann, wir müssen darüber reden. Wir können es jetzt endlich zeigen. Und endlich, ich würde so gerne meinem Doktorvater von damals sagen, siehste, habe ich recht gehabt. Ja, da ist ja einfach unheimlich viel passiert die letzten Jahre.
Ja. Soll ich was sagen?
Ja.
Also zur Emotion. Ich habe letztens in der Ausbildung ganz ketzerisch gesagt, es gibt keine Emotion.
Wie lief das so?
Und sehr befreiend.
Ja.
Sehr befreiend. Es ist so schön, weil du gerade das Wort gesagt hast, Emotionsregulation. Ja. Ich glaube, dass wir über viele Jahrzehnte gelernt haben, unseren Körper so sehr zu verlassen, dass wir alles verlagert haben auf die Emotionen. Wir reden von Emotionen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es Emotionen oder ist es auch eine Regulation oder Nichtregulation von Bedürfnissen, die ich befriedigt bekomme oder nicht? Und ich glaube, dass wir den Körper, unsere Körperempfindungen so weit zurückgestuft haben, dass wir alles ins Emotionale verlagern. Das macht einen Druck. Das macht es sehr schwer. Das macht es mit viel Arbeit. Und ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, mich um meine Emotionen zu kümmern, anstatt zu fragen, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, beziehungsweise
was dahinter steht, ne?
Ja. Stellt ein Pferd oder ein Baby, und da müssen wir ja wieder hin zurückkommen zur Geburt, ein Baby stellt sich nicht die Frage, bin ich jetzt wütend, weine ich jetzt oder lache ich, sondern der Körper reagiert und fuchtelt und bewegt sich so, dass es einen Ausdruck gibt für das, was es braucht. Und dann werden wir erwachsen oder Kinder und da kommt einer und sagt, so wie du dich gerade verhältst, du bist wütend. Das ist ein Wort. Als Baby weiß ich nicht, dass es Wut gibt.
Ein Pferd weiß nicht.
Ein Pferd weiß nicht, wenn es austritt, dass es wütend ist. Es tut das, was der Situation angemessen ist. Und wir haben Worte dafür gefunden und reiten darauf rum. Aber es führt in den wenigsten Fällen zur Lösung. Ich kann mit meinen Emotionen nicht dealen. Ich kann sie auch nicht beiseite schieben auf einer kognitiven Ebene. Und wenn mich einer angreift oder mir meine Bedürfnisse oder das, was ich gerade habe, nicht angemessen entgegennimmt, dann reagieren meine tiefen Schichten, mein Gehirn, mit einer Ausdrucksform. Und das ist wichtig auch bei der Kastration. Die Kastration nimmt dem Pferd die Lebendigkeit und seine natürliche Aggression. Das ist, was wir damit wollen, was gewollt war früher.
Okay.
Und das Abtrennen der natürlichen Aggression führt zu einer Anpassung, führt aber auch dazu, dass die natürliche Aggression, die sehr wichtig ist, die ja wenig gelebt wird, die Strukturen und das Pferd von der Lebendigkeit trennt.
Wenn du jetzt einen Tipp hättest für die Leute zu Hause und also ich bin jetzt gerade ganz akut in der Situation. Ne? Ich habe hier eine Gruppe mit 8 Pferden stehen. Mhm. Stimmt nicht, 7. Und davon haben wir 4 Hengste und 4 Wallache. Funktioniert wunderbar, ist überhaupt gar kein Thema. Aber jetzt kommt die Frage, möchte ich irgendwann kastrieren, ja oder nein? Im Moment würde ich sagen, nö, möchte ich eigentlich nicht. Die bekommen jetzt zum Sommer hin immer eine Spritze zur chemischen Kastration, weil ich sie dann, also wir haben hier ein kleines Projekt laufen, das heißt Rewilding. Ich mache hier im Juni immer die Zäune auf und dann dürfen die Pferde in die Berge laufen.
Traumhaft.
Die Pferde, ja. Dürfen sie aber leider nicht, wenn sie Hengst sind. Deswegen müssen sie eine Spritze bekommen.
Klar, damit sie dann,
Richtig. Ist halt so, ne? Ist so Pest oder Cholera. Und da ich da Frederiksborger bei habe, also Aussterbe, Pferde auf der roten Liste, habe ich mich gegen die Kastration im Sinne vom Schnippschnapp entschieden und gesagt, okay, dann kriegen sie halt eine Spritze. Die wirkt dann für 4 Monate und wenn sie wieder rein, dann ist es so. Und es funktioniert auch wunderbar. Jetzt sagen wir mal, der Tag X kommt und ich sehe, es funktioniert nicht mehr und ich müsste kastrieren. Hast du einen guten Tipp für mich, wie ich das für mein Pferd so gut wie möglich integrieren kann?
Das Wichtigste ist, dass es dir, dass du es aus einer Überzeugung tust, die für dich in Ordnung ist.
Ja, da wäre im Moment ein ganz schlechter Moment.
Deswegen sage ich das. Und dass es hinterher eine Begegnung gibt, ohne Emotion. Im Sinne von, oh Gott, was habe ich getan? Mhm. Und dass man es behandelt. Und dann ist das Drama, da gibt es kein Drama. Es gibt Kastration, ist eine wichtige Sache für unsere Breitengrade. Aber das Wichtigste ist hinterher, das Pferd zu behandeln, damit es weiterhin in seiner Lebendigkeit auch sein kann und das geht. Und als Besitzer ist es so zu sagen, das ist jetzt so.
Ja? Auch anzuerkennen.
Anzuerkennen. Mhm. Ja. Zu sagen, ich gebe ja mein Bestes. Wenn du hier mit mir leben möchtest, dann ist das so. Das haben wir auch. Wir müssen gewisse Kompromisse eingehen. Und das ist ja mein großes Ziel, bevor ich mal hier von dieser Erde gehe, dass das so integriert ist, dass es überall getan wird. Dass das sich verselbstständigt. Dass man einfach kastriert und dann behandelt. Mhm. Wir versorgen alles. Wir versorgen Wunden. Wir versorgen die Psyche. Wir arbeiten energetisch. Aber da, wo es wirklich wichtig ist, da, wo wirklich eine Einschneidung passiert, das wird außer Acht gelassen. Und da drehen wir uns um Symptome. Mhm. Und nicht wirklich wieder an der Ursache. Genauso wie bei der Geburt. Wenn wir erwachsen werden, drehen wir uns um unsere Probleme. Aber wir gehen nicht dahin, wo es eigentlich ursprünglich entstand. Wenn wir da sofort hingehen würden, dann ist Ruhe. Warum? Warum drehen wir uns? Und da kommen wir noch mal ganz kurz zu den Emotionen. Mhm. Weil das so in uns imprägniert worden ist. Es ist so ein Imprint, dass Emotionen vor der Körperreaktion stehen. Und das ist auch eine Form der Manipulation. Wenn ich im Körper wirklich bin, also wenn ich im Körper meine Körperreaktion wahrnehmen kann und sie erlaube, dass sie echt sind, ob ich jemandem eine boxe, weil er mich angegriffen hat oder weil ich weine oder wie auch immer, dann gibt es nicht mehr das Gechinsche mit den Emotionen, weil ich in jedem Moment zu dem so handeln kann, wie es angemessen ist. Wie ein Pferd es tut. Ein Pferd handelt zu jeder Zeit, in jedem Moment, so wie es angemessen ist. Das finde ich hier ganz lustig mit meinem Isländer-Jährling. Ich finde es genial. Die sind auf den Punkt genau, wird der eingenordet von dem Alten. Mhm. Ja, der fragt sich aber hinterher nicht, war ich jetzt wütend? Steht in der Ecke, oh Gott. Und das ist etwas, was eine Kohärenz verursacht, auch mit den Pferden. Mhm. Und im Schock können wir nicht kohärent sein. Wir schaffen es nicht, zu handeln und zu fühlen und die Handlung auszuführen nach dem Gefühl. Fühlen, denken, handeln. Das passt nicht überein.
Das würde ich mir auch wünschen, dass wir mehr in Richtung Bedürfnisorientierung gucken und mehr die Bedürfnisse hinter den Symptomen erkennen können, als einfach nur, also ich habe so ganz oft dieses klassische Beispiel, Schüler, die sagen, mein Pferd explodiert immer, wenn er antrabt oder immer, wenn ich angaloppieren würde. Dann explodiert er. Vorher war alles schön. Dann verstehen die nicht, dass das Problem nicht das Antraben ist, sondern alles, was davor passiert ist.
Ja, und da kann man ja auch mal kurz drauf eingehen und sagen, warum explodiert der, wenn er angaloppieren soll?
Ja.
Also was macht der? Steigt der oder bockt der oder wie sieht das aus, das Explodieren? Also.
Ja, aber also da ist eben ganz oft, die wollen dann am Galopp arbeiten, aber das Problem ist eigentlich alles, was davor passiert ist. So gar nicht dieser letzte Tropfen, der da drauf kommt, sondern da entlädt sich das nur. Genauso wie du gerade gesagt hast, ne? Das ist so der Moment, wo dann das Pferd einfach nur noch reagiert auf die Situation und sagt, boah, jetzt ist aber wirklich der Worry Cup hier voll. Es ist so nicht so Overflow. Und eigentlich muss man auf alles andere gucken, was davor passiert ist, bis vielleicht hin zur Kastration oder zur Geburt oder so dieses ganze Lebensmodell.
Ja, und daran sieht man auch wieder, dass beim Explodieren sie vorne explodieren, nicht hinten. Da ist wieder die Hinterhand meistens nicht mit richtig integriert. Also die Erdung.
Die Erdung, ja. Mhm. Das ist
auf Zehenspitzen laufen. Also viele, ja. Das weißt du ja am allerbesten, du, im Unterricht vielleicht auch, dieses nicht in die Spur treten, auf Zehenspitzen stehen. Ja.
Ja.
So, es ist keine Erdung.
Ja, ich habe in letzter Zeit oft gesagt, ich fand die Zeit immer ganz schön, als ich noch geglaubt habe, das Beste, was passieren kann, ist, wenn ich meine Pferde reite. Jetzt sehe ich eigentlich, wenn wir die Pferde so halten, wie wir sie halten und eben auch dann, wir haben es dieses Jahr, muss das ja ein bisschen vorbereiten, man kann ja nicht einfach den Zaun aufmachen und sagen, geh mal alleine. Wir haben das also 2 Jahre vorbereitet und dieses Jahr war es dann so weit, dass sie dann alleine gehen konnten. Was da alles passiert, nochmal auf ganz
Wahnsinn.
Vielen verschiedenen.
Toll.
Unglaublich. Wunderschön.
Und wie bereitet man das vor?
Naja, du musst ja zuerst mal die Boxenpferde auf 24 Stunden draußen stellen.
Ja.
Und dann ans Terrain gewöhnen.
Ja.
Na, und auch ans Umfeld. Die müssen ja auch Fell bekommen, dass das aushalten kann. Wir haben also nach und nach alle Decken ausgeschlichen und so. Ist auch überhaupt kein Problem, wenn die Pferde gesund sind und vernünftig aufgestellt sind, dann geht das. Wenn die Pferde halt nicht gesund sind, dann brauchen sie Unterstützung. Ne?
Ja.
Und dann haben wir die Fläche immer vergrößert. Jetzt haben sie hier bei uns auf der Seite, wir haben das große Glück, wir sind neben meinen Schwiegereltern und die haben auch einen Hof.
Super.
Also wir durften den Nachbarhof kaufen und haben jetzt 60 Hektar für 7,5 Pferde. Das ist halt schon mal schön. Und dann können wir im Sommer eben die Zäune aufmachen, weil wir mitten in der Uthmark sind. Und hier in Norwegen ist das so, du zäunst aus, wo die Pferde nicht hin oder wo die Tiere nicht hin dürfen. Und alles andere dürfen sie.
Okay.
So, und ab Juni, Ende Juni ist die Natur hier so weit, dass sie das Grasen dann eben auch gut vertragen kann. Wir sind ja ein bisschen später als ihr in Deutschland.
Ja, ja.
Bei euch ist schon im Mai so weit.
Ja, Wahnsinn.
Dann Ende Juni.
Ja.
Und dann gehen sie eben raus und dann sind die frei in den Bergen unterwegs und treffen da eben auch die Kühe vom Nachbarn und die Schafe und die Ziegen. Also das machen dann hier alle Bauern.
Das sind
die Tiere raus. Ja. Aber wir müssen natürlich mit den Pferden müssen wir so ein bisschen gucken, ne, dass die vorher gut aufgestellt sind, dass sie nicht raus aufs Gras gehen und sich eine Rehe mit nach Hause nehmen und ne,
ja.
so, sondern dass es ein bisschen vorbereitet ist.
Dann fährst du da mit dem Auto, oder?
Mhm. Nö, ich mache einfach den Zaun auf.
Ja, ja, aber du musst sie ja finden.
Ach so, nee, die kommen nach Hause.
Ach, die kommen nach Hause?
Die kommen nach Hause, ja. Die kommen immer, wir haben morgens um 11:30 haben wir ein Date und dann stehen die in der Regel am Tor und warten darauf, dass ich sie reinlasse. Und dann machen wir was zusammen und dann gehen sie wieder raus.
Ja, schön.
Ja, genau. Ist total schön.
Da funktioniert die Beziehung.
Ja, und zwischendurch, das hat auch unheimlich viel mit der Beziehung gemacht. Also ich habe mich erstmal, als wir hergezogen sind und die Pferde angefangen haben, ihnen immer mehr Platz zu geben, musste ich mich mal erstmal ganz kurz auf den Hintern setzen. Vorher war das so, da haben sie am Zaun gestanden und darauf gewartet, dass ich komme. Und jetzt hatten sie auf einmal ein Leben.
Ja, genau.
Hm. So, jetzt hatten die auf einmal ein Leben, haben gar nicht mehr darauf gewartet, dass ich sie bespaßen komme.
Ja, 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 ja.
Das hat mal kurz so ein bisschen an mir genagt.
Ja.
Bis ich festgestellt habe, das ist eigentlich eine gute Sache. Es ist ganz schön traurig, wenn das Highlight des Tages ist, dass ich komme und sie eine halbe Stunde bespaße. Eigentlich kann ich mich darüber freuen, dass sie sagen, ach du, ich habe gerade noch was anderes vor. Dann musste ich ganz viel über Tagesablauf lernen oder auch über den Tagesablauf meiner Pferde lernen. Wann sind die in welchen Phasen? Wann haben sie Ruhephasen? Wann haben sie Fressphasen? Wann sind sie in der Spielphase? So, dass sie auch Lust haben, jetzt mit mir in eine Kommunikation und in eine Interaktion zu gehen.
Toll.
Genau, und dann haben wir so diesen Rhythmus für uns gefunden. Ich habe ja eine Luxussituation. Ich kann es ja einmal aus dem Fenster beobachten.
Ja.
Und dann darf ich meinen Tagesplan danach anpassen und sagen, okay, dann unterrichte ich eben dann, wenn ihr was anderes vorhabt.
Ja.
Und dann machen wir halt was zusammen, wenn wir alle Zeit dafür haben. Nur so. Und genau, so haben wir das dann aufgebaut, damit wir dann Regelmäßigkeit reinkriegen. Und die haben ordentlich Kilometer gemacht. Wir haben Tracker dran gemacht, GPS-Tracker.
Wahnsinn.
Die haben ordentlich Kilometer gemacht, aber wir sind halt auch nach Hause.
Ja. Da kann ich nochmal schön einhaken. Das ist eine schöne Überleitung, Rhythmus. Eines der mit größten Probleme, die ich sehe hier, ist, dass wir den Pferden den Rhythmus nehmen, also auch den Fressrhythmus, den Schlafrhythmus, dass das eben auch oft dazu führt, dass die Pferde ihren Stoffwechsel und ihr Körper sich verändert, wenn wir ihnen einen Rhythmus vorgeben.
Oh ja, das ist ganz wichtig. Ich habe ja eine persönliche, mir rollen sich schon die Fußnägel hoch, wenn ich raufomate.
Ja. Und ich würde dazu gerne etwas sagen, warum, wenn man mal zurückgeht, warum wurde das denn eigentlich gemacht? Also warum zwingt man den Pferden denn einen Rhythmus auf, natürlich auch aus technischen oder organisatorischen Gründen. Aber rein auf der neurobiologischen Ebene, wenn ich einem Lebewesen einen Rhythmus vorgebe und ihn begrenze in seinen Bedürfnissen, dann kann ich ihn kontrollieren und dann kann ich es auch manipulieren. Und das ist etwas, was sich bei mir Fußnägel aufrollen, wenn man diese Zusammenhänge versteht. Natürlich geht es, wie gesagt, manchmal lässt es sich nicht anders organisieren. Aber ganz früher in der Geschichte des Pferdes war das auch ein Aspekt. Also die Kastration und der Entzug oder das Einteilen von Nahrung. Das Säugetierpferd wird darauf reagieren mit einer Art Scheinbindung, Scheinbeziehung. Deswegen, wenn man ein Pferd in Boxen hält oder wie auch immer, sie kommen nicht gut raus oder viel raus, dann sind die Pferde immer noch da und blubbern dich an, wenn du kommst. Und das ist eine Scheinbeziehung. Und da sind wir wieder beim Thema Trauma. Bindung und Beziehung kann auch auf einer Traumaebene stattfinden. Sie ist dann aber nicht
gesund.
Frei gewesen.
Ja. Also ich finde es ganz wichtig, dass man das richtig bewertet, glaube ich, wenn du dann, ne, genau von diesem Blubbern sprichst. Der freut sich nämlich in dem Moment, weil er endlich aus der Box kommt, nicht weil er dich sieht.
Weil er Hunger hat, vielleicht auch.
Ja, oder weil er Hunger hat, genau. Ne? Also er verknüpft das mit der Handlung, die danach kommt.
Und diese Bindung wird immer stärker und Rhythmus ist etwas, was, wenn wir dem Pferd oder dem Mensch seinen eigenen Rhythmus nehmen, dann passiert auch etwas auf der Beziehungsebene, nämlich Abhängigkeit. Und Abhängigkeit mag das Gehirn überhaupt nicht, beziehungsweise es lernt es, aber am Ende ist es so, dass dann der Körper aus Psychologie Biologie macht. Das heißt, bei einem Missbrauch oder bei einer Abhängigkeit kommt es im präfrontalen Neokortex, es ist ein Teil im Gehirn, dazu, dass der Körper die ganze Zeit nicht mehr in seinem Rhythmus ist, sondern in einem Stress lebt. Und die Emotion, da kommen wir zu einer Emotion, ich bin ganz kurz, ist Scham. Der präfrontale Neokortex ist, wenn wir beschämt werden, also wir beschämen auch die Pferde, dass wir ihnen den Rhythmus nehmen, dass eine Kastration stattfindet. Und diese Beschämung macht Abhängigkeit, weil dann der Überlebensmechanismus aufploppt. Scham geschieht immer dann, wenn die natürliche Aggression unterbrochen wird. Dann können wir nicht mehr in unserer natürlichen Aggression sein. Das heißt, wir können nicht mehr reagieren auf das, was jetzt gerade ist, weil wir beschämt sind. Und dann vielleicht als Beispiel, blubbert das Pferd. Oder der Mensch, der das erlebt, einem anderen Menschen, der lacht dann immer und ist unterwürfig, obwohl es in dem Moment gar nicht zu der Situation passt.
Da kommen wir direkt in das nächste Großthema. Und bevor wir das jetzt tun, würde ich vorschlagen, das wird unser nächstes Gespräch. Liebe Selina, ich danke dir für das Gespräch heute Morgen. Ich glaube, unsere Hörer und Zuschauer konnten ganz viel mitnehmen zu den Themen, die wir angesprochen haben. Wenn jetzt jemand mehr über dich wissen möchte oder die Selina bildet auch Therapeuten aus, Lust hat, da mal eine Ausbildung zu machen, wo können wir dich finden?
Vom Ort her mich finden?
Vom Ort her einmal und vielleicht auch viral.
Viral?
Viral. Viral. Du hast doch bestimmt eine Internetseite.
Ja.
Ja.
Viral ist es Selina Dörling und vpo-ausbildung.de. vpo-therapeut.de, da sind alle Therapeuten, die bisher die Ausbildung gemacht haben bei mir. Örtlich bin ich in Schleswig-Holstein, in Ostholstein. Und biete auch an, dass hier Pferde behandelt werden können. Immer im Kontext auch mit den Menschen. Das ist ganz wichtig. Also die visionäre Pferdeosteopathie bezieht immer den Besitzer mit ein. Auch wenn wir ihn nicht direkt berühren, aber es passiert immer im Dreierfeld etwas. Therapeut, Besitzer, Pferd.
Man hat ihn so am anderen Ende des Strickes immer dabei. Ne?
Ja, und der ist wichtig, ja.
Ja,
wichtig, der ist wichtig. Dass wirklich was passiert.
Machst du noch Einzelsitzungen oder machst du nur noch Weiterbildung? Also kann man dich noch fragen für eine Einzelbehandlung?
Ist das okay? Ja. Bei mir hier, okay. Ja, zu Hause, die Einzelbehandlung. Ansonsten fahren wir Touren. Ja. Wenn dort mehrere Pferde zu behandeln sind, dann komme ich zur Natur. Ja.
Genau. Das heißt also, wenn jemand Lust hat, mit dir zu arbeiten oder jetzt sagt, ja, Mensch, das ist was, wo ich gerne mal hingucken würde bei meinem Pferd, ja, dann kann er einfach mal auf deine Internetseite gehen, dich ansprechen und dann findet ihr eine Lösung, wie ihr das machen könnt.
Bestimmt. Immer.
Ja, wunderbar.
Und sonst gibt es, wie gesagt, Therapeuten, wenn es mal nicht klappt, gibt auch übers Telefon manchmal eine Sitzungsmöglichkeit, finden wir immer eine.
Super, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir verlinken deine Seite nochmal in den Shownotes.
Ja.
Und dann freue ich mich, dass wir beide heute Morgen den Frühstückskaffee miteinander trinken können. Ja. Und wir verabreden uns zum nächsten Mal. Jetzt an der Stelle sage ich erstmal Tschüss zu unseren Zuhörern und freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Und ihr habt es gehört, wir haben uns schon verabredet. Wenn wir jetzt hier auflegen, dann machen wir direkt einen Termin auf.
Gut. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.